Wer mich kennt, weiß, ich habe immer eine schöne Vorbereitungszeit. Sie fängt immer an, wenn es gerade noch so reicht und ist immer zu knapp. Und dann kommt dasselbe wie immer, dass ich dann denke, die zwei Verse und die fünf Brocken oder Worte, die ich da habe, da muss der Herr schon helfen, dass das was Vernünftiges wird. Ich habe euch noch mal einige Gedanken mitgebracht zu dem Text, den wir letzte Woche hatten. Wer letzte Woche da war, erinnert sich, wir haben aus Apostelgeschichte 3 die Geschichte gelesen mit dem Gelähmten oder dem Lahmen. Lahmgeboren heißt es. Das war die Geschichte, als Petrus und Johannes wie üblich in den Tempel gingen. Das heißt, sie sind regelmäßig zum Gottesdienst gegangen. Die 9. Stunde, das müsste so ja, morgens gewesen sein, 9 oder 12 Uhr, ich weiß jetzt nicht, 9. Stunde steht hier gut. Also früh morgens, auch nicht schlecht, ne? So ein bisschen wie wir das heute machen. Und es ging da folgendermaßen zu, sie kamen an einem Lahmgeborenen vorbei, den man täglich an diese schöne Pforte des Tempels brachte. Ja, an diesen Pforten des Tempels gab es Aussicht auf gute Erträge. Es heißt sogar, dass einige Priester sich an den Einnahmen dieser erbettelten Gelder beteiligten. Das ist so ein bisschen merkwürdig, aber das stimmt. Ja, es gibt auch unter den Bettlern tatsächlich eine Art Rangordnung. In den großen Städten kann man sich nicht irgendwo hinsetzen an der Ecke und betteln. Da gibt es eine richtige Hierarchie. Und wehe, man nimmt einem dann den Platz weg. Also Hauen und Stechen gibt es da auch. Aber dieser wurde herangetragen. Das heißt, er konnte selber nicht gehen. Das ist schon mal klar. So, weiter geht's. Petrus schaute ihn an. Nächste bitte einmal. Also er bat erstmal um Almosen, natürlich. Petrus sprach sie uns an. Ist vielleicht ungewöhnlich, weil normalerweise die Bettler eher darauf vertrauen, dass die Leute ihnen was geben und nicht, dass sie sie anschauen. Manch einem ist es ja auch wirklich peinlich. Und Petrus macht aber da gar keinen Halt und auch hat keine Scheu, letztendlich mit ihm direkt zu reden, sagt sie, sieh sie mich an. Und dann steht da, er sah sich starr an, in der Hoffnung, etwas von ihnen zu erhalten. Da wollte ich mal einhaken. Da ist mir letztens wieder eingefallen, was mein Leiter in Berlin von der dortigen Teen Challenge Arbeit immer gerne sagte. Er erwartete etwas von ihnen zu erhalten. Hier steht in der Hoffnung, in der Luther-Übersetzung sagt, er erwartete von ihnen etwas zu erhalten. Was ist vielleicht mehr daran, als man so in dem Text lesen könnte? Also, Rainer Lorenz, der damals den Challenge leitete, meinte immer, was erwartet ihr? Was erwartet ihr zum Beispiel von Gott? Kleines Beispiel, erwartet nichts von Gott? Es wird euch sicherlich gegeben. Oder erwartet ihr mehr von Gott oder viel von Gott? Gott gibt gerne. Wenn ihr nichts erwartet, ich glaube, das gibt er nicht so gerne, aber dann passiert es auch. Wenn ihr etwas erwartet, kann es sein, dass ihr überrascht werdet, was ihr dann bekommen werdet, so wie dieser, der hier gebettelt hat. Was hat er sich gedacht, wenn dieser Petrus ihn da ansieht? Der Petrus hat sicherlich jetzt nicht ganz schmucke Kleider angehabt. Er war ja vorher Fischer. Jetzt ging er mit Johannes, nachdem Jesus auferstanden war und gen Himmel gefahren ist, zum Tempel. Er wird da nicht in prunkvoller Kleidung gegangen sein. Er wird nicht so ausgesehen haben, dass er jetzt da hohe Beträge an diesen Bettler geben kann. Aber immerhin, die Aufmerksamkeit ist geweckt und der dort Sitzende erwartet etwas. Und dann kommt dieser schöne Satz, Silber und Gold habe ich nicht, das ist dann der nächste Vers, aber was ich habe, gebe ich dir. Silber und Gold habe ich nicht, und jetzt habe ich mal gedacht so, was ist, wenn ich da stehe und jemand bettelt und ich denke, na gut, gebe ihm was. Letztens war ich mit ein paar Leuten unterwegs, da war es anders, da hatte dann plötzlich keiner mehr Geld in der Tasche, abends auf dem Weihnachtsmarkt. War schon erstaunlich, weil hinterher konnten sie noch 3 Glühwein trinken. Aber derjenige, der da mit seinem Anliegen kam, das war ein Mann, der hat so eine Stadtzeitung verkauft. Ne? Das kennt ihr vielleicht, ne? Gibt es dann für 1, 2 Euro. Ganz interessante Geschichten. Also ich habe mir das mal manchmal auch gekauft. Und wenn man das kennt, kann man ihm auch so 1, 2 Euro geben. Ne? Aber dann sagten die, mit denen ich da unterwegs war, so, nee, wir haben nichts. Dann dachte ich so, also das würde ich jetzt nicht sagen. Das wäre einfach gelogen. So, ich möchte nichts geben, okay, ist auch nicht nett, aber das wäre dann zumindest ehrlich. Silber und Gold habe ich nicht. Ich denke so, oft habe ich was. Ich habe immer was in der Tasche. Nee, habe ich auch nicht immer. Ich habe tatsächlich manchmal gar kein Geld dabei. Findet meine Frau immer unendlich peinlich. Ich weiß nicht, das passiert einfach. Das ist, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal so geht. Aber bis jetzt hat mir auch nie was gefehlt. Aber es ist ja so, ich hätte immer was da. Ja, ich habe immer eine Münze irgendwo und ich habe mir mal irgendwann angewöhnt, weil ich dachte so, kannst du jetzt an den Bettlern vorbeigehen so? Gott hat doch gesagt, liebe deinen Nächsten. Ne? Naja, und dann habe ich gedacht, wenn ich eine Münze irgendwie in der Tasche habe, so, die nicht ganz klein ist, dann gebe ich die auch ganz gerne. So, will ich mich auch nicht drum kümmern, was der damit macht. Das ist nicht meine Aufgabe. Ne? So, einfach großzügig sein. So, und dann habe ich mir gedacht, so, wenn ich jetzt an dem vorbeigegangen wäre, hätte ich ja Silber und Gold, also zumindest Silber, Gold weiß ich jetzt nicht, aber zumindest hätte ich was gehabt. Und schon wäre ich vielleicht an der Chance vorbeigegangen, die sich da auftat. Und das ist mein schwacher Punkt eigentlich. Also meine Predigten, ich habe mir noch mal so ein paar angeguckt von den letzten Jahren, drehen sich eigentlich immer genau um das Thema. Ja, mein Schwachpunkt, den Zeitpunkt zu erfassen, wo Gott was ganz anderes tun will und nicht einfach nur 1 Euro oder 5 zücken und sagen, hier hast du, mach dir einen schönen Tag. Mach dir einen schönen Tag, ja? Genau. Das ist irgendwie so, da sind wir heute in einer Situation, die uns das nicht leichter macht. Und ich finde es stark, ich glaube jetzt mal, Petrus hatte wirklich kein Silber und Gold. Ich nehme das jetzt einfach an, weil ich vermute einfach, dass er nicht sich herabgelassen hat, da einfach was Falsches zu sagen. Hätte er jetzt irgendwie ein Silberstück gehabt, was nicht gerade für die Tempelsteuer ist, etc. pp., hätte er ihm die vielleicht gegeben. Nein? Wie gut, dass er nichts hatte. Wie gut. Die Gelegenheit, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Das ist doch das Beste, was er hat. Das ist so unendlich viel mehr als alle Schätze dieser Welt. Und wie dicht liegt das beieinander, ja? Ein paar Euro, bisschen Silber. Und das Kostbarste, was es im Universum gibt. Wow. Und da strahlt einfach Gottes Liebe und Gottes Güte durch. Wo wir nichts haben, da hat Gott alles. Mein zweiter Schwachpunkt ist mein Verstand. Ich halte mich heute nicht mehr für so klug. Ich habe mich sonst immer für verständig gehalten. Und habe immer gerne versucht, mit meiner Logik zu erfassen, bis ich dann irgendwie mit meiner Logik völlig Schiffbruch erlitten habe und irgendwie gemerkt habe, alles, was ich weiß, was ich verstehe, was ich begreife, auch das hier aus der Bibel, ja, das reicht überhaupt nicht, weil damit kann ich keinen Menschen heilen, keinen Menschen erlösen oder erretten. Und das Schlimmste ist, wenn ich dann versuche, mit meinem Verstand jemandem was zu erklären, was ihn zu Jesus bringt, und er denkt irgendwann so, ja, nett, was du da erzählst, aber lass mal stecken. Und dann spüre ich schon so, manchmal hindert uns, was wir haben, daran, was Gott eigentlich geben will. Finde ich spannend. Petrus hat diese Situation zum Besten gemacht. Könnte ich jetzt sagen, er hat es ja auch einfach, er hatte kein Silber und Gold, aber er macht es. Er sagt das im Namen Jesu Christi, fasst ihn bei der rechten Hand und hilft ihm auf. Also da kommen so ein bisschen die Glaubensstärken zusammen. Also nicht nur Petrus glaubt, dass das passiert, er glaubt das, weil er es auch erlebt hat, zigmal, hundertmal, tausendmal, aber auch der Gelähmte, der lässt sich ja auch aufhelfen. Also findet hier was statt, was irgendwie beide betrifft. Und es wirken tut natürlich Gott selber durch Jesus. oder Jesus tut's mit Gottes Kraft, wie auch immer. So, und seine Füße und seine Gelenke hatten alsbald ihre Fertigkeit. Oder sofort, steht manchmal, ne? Also das war nicht erst ein Prozess, so geh mal ein paar Schritte, mal sehen, ob du dich bewegen kannst. Zack, so. Und wenn man überlegt, das steht in dem letzten Vers hinter diesem ganzen Text, dieser Mann war seit Geburt an gelähmt. Und er war um die 40 Jahre alt, das wird auch noch überliefert. 40 ist ja so eine interessante Zahl. Es ist ja oft so, 40 Tage ist sowas Komplettes, 40 Jahre musste Israel dann doch Runden drehen. 40 Jahre, sagt man so, ist es so vielleicht so eine Generation. Das ist sowas im jüdischen Glauben so oder in vielen anderen Glauben auch für Vollständigkeit oder Zeit erfüllt, ne? 40 Jahre. Nach 40 Jahren brach auch dieses unsägliche System im Osten zusammen. Gut so. Aber 40 hat schon ein bisschen was, wo man denkt, ah, interessant. Und wenn der 40 war, war jetzt, glaube ich, vielleicht kann man das so sagen, das ist jetzt meine Interpretation, die Zeit reif, dass dieser Mensch in einen völlig neuen Abschnitt kommt. 40 Jahre lang gelähmt, gebettelt, sein Einkommen, wie auch immer. Und jetzt fängt was Neues an. Und das nächste ist, er lobte Gott. Er stand auf, er sprang herum, konnte stehen und hin und her gehen und er lobte Gott. Wow. Heute ist übrigens der wievielte Sonntag auch immer nach Ostern. Das ist Jubilate. Nächste Woche kommt Kantate. Kantate ist Singen. Jubilate ist Jubeln, Jubilieren. Toll. Passt genau. Und man merkt einfach, wie das beschrieben wird. Da ist Freude und Begeisterung. So. Und er ging jetzt mit ihnen in den Tempel. Das war nämlich vorher gar nicht möglich. Also die Versehrten, das hatte Dirk ja letzte Woche schon gesagt, die durften ja gar nicht in den Tempel. In den Tempel durften eben nur die Vollkommenen, äußerlich gesehen. Und Jesus hat ein ganz eigenes Urteil für die äußerlich Vollkommenen gehabt. Aber das ist jetzt nicht, worauf ich hinaus will. So. Alle, die das mitgekriegt haben, weil sie ja ganz oft da an dem vorbeigegangen sind. Irgendwie war der bekannt, das gehörte ja schon fast zum Inventar, genau wie die schöne Tempelpforte, gerieten in Staunen und Verwunderung über das, was mit ihm vorgegangen war. Jetzt passiert letztendlich etwas, was die Geschichte ändert. Wie geht es weiter jetzt? Die Menschen gerieten in Staunen und Verwunderung und wenn wir jetzt einen weiter noch lesen, dann steht da, sie, oder? Haben wir den nicht? Sonst muss ich ihn vorlesen. Achso, das war das, was ich meinte, Vers 22, 40 Jahre. Ich lese jetzt mal aus Luther weiter. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung, hier steht, und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomo oder Salomos Halle, und sie wunderten sich sehr. In der Halle nun sieht Petrus und spricht zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit das bewirkt, dass dieser gehen kann? Das Erste, was Petrus ganz, ganz entschieden zurückweist, ist, wir sind nicht die super Tollen. Wir sind die Apostel. Ja, natürlich war er Apostel. Aber er weist ganz klar darauf hin, das war nicht unsere Kraft und nicht unsere Frömmigkeit, unser Glaube. Mein Jesus, der mit mir unterwegs ist. Es war Jesus, der mit Petrus unterwegs war. Also die klaren Verhältnisse will er auf jeden Fall herstellen. Die klaren Verhältnisse, wer hier was macht und wer hier eher dabei ist. Das ist wichtig zu verstehen. Ganz schnell passiert es sonst wie dem, das steht in einer anderen Ecke der Apostelgeschichte, Simon der Zauberer. Könnt ihr mal nachlesen. Der hält sich für was Großes. Ein Mann, der wahrscheinlich Wunderheilungen vollbringen konnte. dies oder das oder jenes scheinbar auch die Zukunft sagen konnte, wie auch immer. Kann ja alles sein. Aber das sind so die umgekehrten Verhältnisse. Da ist einer, der hält sich für groß und meint, er könnte die Kräfte und die Mächte und vielleicht auch Gott lenken und bewegen. Guter Gedanke, ne? Das Witzige ist ja, dass Gott letztendlich auch sagt, frage mich doch. Frage mich doch und bete für was, was du dir wünschst, und dann schauen wir mal. Aber der tut das nicht, damit du der Held bist, der letztendlich da wie so ein Superkraft, weiß ich, Mario, durch die Gegend titscht, sondern weil er dich sieht und sagt, mit dir will ich die Welt verändern. Das, was du siehst, ist mir wichtig. Das, was du fühlst, ist mir wichtig. Das, wo du helfen willst, da bin ich dabei. Trau dich doch. Bitte. Und so wird dir gegeben. Wird da nicht der Willkür Tür und Tor geöffnet? Mag sein. Aber schon als die Jünger sagen, Herr, sollen wir jetzt Feuer vom Himmel bitten, macht Jesus klar, das ist doch gar nicht mein Ziel. Das will ich doch gar nicht. Lasst uns rekapitulieren. Gott möchte aufbauen, möchte stärken, zusammenführen, heilen, vergeben, versöhnen, trösten. Er möchte immer nur das Gute. Für dich, für mich auch und für den anderen auch. Und für den, der noch gegen mich ist, auch. Sogar der, der mein böser Feind ist. Und darum sagt er, weil du mich kennenlernen sollst, will ich dir zeigen, wie ich bin und was ich tun kann, wenn du es glaubst. Petrus glaubte, dass dieser Gelähmte gehen werden kann. Kein Ding. Wie viel glauben wir? Was glauben wir? Wo ist die Grenze? War das früher, dass Tote auferweckt wurden? Ja, einmal Jesus, der war auferweckt, aber dann? Oder sagen wir, ja, der Herr des Lebens ist doch Herr über Leben und Tod. Der, der das Leben geschaffen hat, würde doch wirklich heute immer noch in der Lage sein, Leben zu gründen. Also, wie viel traust du ihm zu und wie viel möchtest du mit ihm erleben? Kleine Erwartung, kriegst du kleine Antwort. Große Erwartung? Dann wird es spannend. Lass uns das einfach mitnehmen. Ein großer Gott, an den kann man große Erwartungen haben. Ein unendlicher Gott, an den kann man unendliche Erwartungen haben. Sonst wäre er nicht Gott, sonst wäre es so ein kleines Göttchen oder was weiß ich. Nein, er ist schon gewaltig. Aber er ist immer gut. Es liegt ihm absolut ferne, auch wenn er das kann, zu zerstören, zu vernichten. Täuscht euch nicht, das kann er auch. Und das wird er auch tun. An den Punkten, die er selber gesetzt hat. Aber freuen wir uns, im Moment ist das nicht die Zeit. Im Moment ist die Zeit, die Jesus als das Gnadenjahr bezeichnet hat, ist die Zeit, wo er immer noch Menschen berühren will. Durch Worte. Ich meine, das ist ein kleiner Satz, ne? Wenn ihr mal überlegt, was er da gebetet hat. Ich bin erstaunt gewesen, wenn ich die ganzen Heilungsgeschichte mir nochmal vergegenwärtige, wie oft ganz wenig nur gebetet wird. Und dann überlege ich, wie ich für Menschen bete, die gesund werden sollen. Da mache ich manchmal so ein Gebet draus, damit so eine Möglichkeit auch noch offen ist, falls jetzt jemand nicht gesund wird, dann vielleicht, dass es ihm besser geht, dass er sich getröstet fühlt. Ne? Da kann man ja noch alles reinpacken und dann wird auch was dabei sein. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, ist eigentlich nicht so richtig glaubensstark. Ne? Manchmal sagt Jesus nur, öffne dich. So, und dann, ich glaube, die Augen oder die Ohren gehen auf von demjenigen, wo es so sagt, Oder einfach nur Mädchen, steh auf, ne? Talita Kumi heißt das übersetzt. Mehr ist da nicht, ne? Lazarus, komm heraus. Ja, er betet dann noch ein bisschen drumherum, weil er sagt, ja, Herr Vater, ich weiß, das muss ich jetzt nicht groß beten oder bekennen, aber damit die Umstehenden verstehen, was hier passiert, ne, macht er nochmal so eine kleine Erklärung dazu. Hey, derselbe gestern und heute, derselbe will auch heute Menschen in ein völlig neues Umfeld stellen, in eine Umwelt auch, in eine neue Umwelt und einen neuen Menschen draus machen. Derjenige, der hier geheilt wurde, er sprang, er lobte Gott, er jubelte, er ging mit in den Tempel, er hielt sich zu Johannes und Petrus. Ich vermute, der ging dann auch mit zu diesem Treffen der Jünger, die dann angewachsen war auf bestimmt 5000 Menschen. Pfingsten 3000, dann nochmal 2000 dazu. Wunderbar, herrlich. Und in dem Moment, wo du nicht mehr unter den Fesseln lebst, denn der Gelähmte, der war ja gekettet im Grunde an seine Krankheit. Es gibt auch andere Formen von Fesseln und andere Formen, die dich blockieren, die dich lähmen. Da gibt es eine ganze Palette. Also. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Jesus will auch heute noch freisetzen. Freisetzen heißt, auch seelische Heilung will er. Auch, dass du aus Verstrickungen herauskommst. Wir ahnen ja manchmal gar nicht, was wir vielleicht manchmal unbewusst uns eingebrockt haben, indem wir irgendwas gesagt haben über uns oder an uns Missfallen gefunden haben und dann zu einem Punkt gekommen sind, wo wir uns mehr oder weniger verflucht haben oder eine Art Bann auf uns gelegt haben, der dann tatsächlich seine Wirkung hat, ob wir das glauben oder nicht. Und das sind so feine Sachen, die will Gott letztendlich auflösen. Er hat keinen Gefallen, dass du irgendwo dran gebunden bist. Er will das nicht, er will freie Menschen. So hat er uns anfangs auch geschaffen. Das ist ja das wahnsinnig kuriose Experiment gewesen. Gott hat hier Wesen geschaffen, die so frei sind, dass sie sagen können, Gott, ich will mit dir nichts zu tun haben. Ohne das keine Freiheit. Wenn du das nicht sagen könntest, wärst du auch geknechtet. Und genau das will ja Gott nicht. Er möchte nicht, dass du geknechtet bist. Darum sagt Jesus, ich bin gekommen, die Gefangenen zu befreien und die Werke des Teufels zu zerstören. Der hat andere Interessen. Der mag das, wenn du in irgendwas gefangen bist, an irgendwas gekettet bist. Deine Macht, dein Einfluss, dein Geld, dein Auto, deine Frau, dein Mann, weiß ich nicht, irgendwas. Es gibt ja hunderte Sachen. Aber Gott mag es nicht. Gott möchte, dass du dem Ursprung wieder entsprichst als freier Mensch, so wie er dich geschaffen hat. Denn Liebe setzt frei. Das ist so. Liebe setzt frei. Lasst uns das mitnehmen. Und ich habe ein tolles Stück aus einem Buch gefunden, was ich euch unbedingt noch gerne mal vorlesen möchte. Das ist... Ja, ich habe zu viele Zettel hier drin. Ich wollte euch alle vorlesen. Aber... Ihr kennt vielleicht den Autor Martin Schleske, das ist ein Geigenbauer. Der hat mal ein tolles Buch geschrieben, das hieß Der Klang. Lesenswert. Also mich hat es sehr begeistert. Er hat weitere Bücher geschrieben. Hier zum Beispiel Herztöne, Lauschen auf den Klang des Lebens. Aber einfach daraus mal eine kleine Geschichte, wie auch heute Gott führt und was daraus entstehen kann. In unserer Jugendzeit war Christus uns in einer fast beängstigenden Weise gegenwärtig. Es war vor allem die Art des inneren Hörens, die Robert, ein Freund von dem Martin Schleske, die Robert und ich gut kannten. Impulse und innere Bilder, Worte, Wegweisungen des Geistes, Führungen und Fügungen, für die wir empfänglich waren. Das ist ja, was wir donnerstags auch so ein bisschen jetzt anfangen zu trainieren und hoffentlich dann auch weitermachen. Robert berichtet mir auf dem Spaziergang von solch einer Begebenheit. Er war um die 18 Jahre alt, als er sich an einem Sonntagnachmittag mit Freunden zu einem Gesellschaftsspiel traf. Monopoly oder irgend so was Ähnliches. Was man damals halt so spielte. Mitten im Spiel sprang er plötzlich auf und rief den konsternierten Freunden zu, er müsse sofort aufhören, sofort, und im Nachbarort eine bestimmte Frau besuchen. Die Freunde waren befremdet und meinten, er sollte kein Spielverderber sein und erst einmal zu Ende spielen. Doch er ließ sich nicht abhalten, sondern besuchte jene Frau, eine etwa 30-jährige Lehrerin, die er gar nicht sonderlich gut kannte. Es geschah nichts Besonderes. Sie tranken miteinander Tee und redeten den ganzen Nachmittag über alles Mögliche. 2 Wochen später kam sie nach dem Gottesdienst auf ihn zu und sagte, Robert, es war gut, dass du mich neulich besucht hast, denn an dem Nachmittag wollte ich mich umbringen. Mit dem Herzen zu hören kann Leben retten. Beim Propheten Jesaja heißt es, hört, so werdet ihr leben. Vielleicht ist es nur der Mut, ernst zu nehmen, dass Gott in einer verborgenen Weise gegenwärtig ist. Er ist da. Die himmlische Bitte ist, dass wir lernen, mit ihm zu kooperieren. Eine andere Sache möchte ich hinten anstellen, und zwar oft denken wir vielleicht, ich bin gerade gar nicht gut genug, hier für Jesus irgendwas zu sagen. Ich muss erst mal an meine eigene Nase fassen und meine eigenen Dinge in den Griff kriegen. Und ich habe ja dies und jenes, bin ja so klein und schuldig und sündig. Hey, wenn du mit Gott zusammen bist, interessiert ihn zuallererst, dass du mit ihm zusammen bist. Zuallererst. Ich rate jedem, und das ist toll, also Dinge auszuräumen, wo man merkt, das erzeugt eine Missstimmung. Und das ist völlig in Ordnung, ja, aber das Erste und Wichtigste ist, die Verbindung zu haben mit Gott. So, und dann kann er in uns Dinge verändern. Ich weiß nicht, wer von euch so stark ist, dass er sich selber verändern kann. Ich glaube, da überschätzen wir uns manches Mal. Selbst mich kann ich ja kaum verändern, ja, wenn ich nicht Gottes Hilfe habe. Wenn Gott nicht in mir das vollbringt, an manchen Punkten jetzt, ne? Wenn an manchen Punkten nicht Gott das vollbringt, an mir, dann hätte ich erst gar keine Hoffnung, dass da noch Änderungen kommen. Aber er kann, wenn ich will. Ich muss schon bereit sein, mich ihm auszusetzen und ihn auch vielleicht an die wunden Punkte zu lassen. Und dann habe ich hier was Tolles gefunden darüber, das Böse oder was wir als böse empfinden, vielleicht in uns zu bekämpfen. Wir neigen dazu, auch da selber zu versuchen. Das, was wir als böse empfinden, so wie Paulus mal gesagt hat, das Böse, was ich nicht will, tue ich doch. Das Gute, was ich eigentlich will, tue ich nicht. Wer hilft mir da raus? Ne? Das ist aus Römer 7 oder 8. Martin Schleske schreibt dazu, wir verehren das Böse fatalerweise häufig gerade dadurch, dass wir es angestrengt bekämpfen. Wir verehren das Böse fatalerweise häufig gerade dadurch, dass wir es angestrengt bekämpfen. Das Böse liebt diesen Krieg oder diesen Kriegszustand. So zieht es all unsere Aufmerksamkeit auf sich. Dadurch beten wir es ungewollt und doch magisch an. Wenn wir den Weg der geistlichen Heilung gehen, wird das Böse nicht bekämpft, es wird schlicht bedeutungslos. Denn die Liebe erlöst, indem sie auflöst, was uns gebunden hat. Das ist das Wesen der Vergebung. Wir vertreiben die Feinde nicht durch den Kampf. Das heißt, bezwinge nicht das Böse in dir, sondern fördere das Gute in dir. Lebe mit der Autorität, eines segnenden Herzens. Nicht durch eigene Kraft oder Frömmigkeit. Im Namen Jesus Christus von Nazareth, der eine. Amen.